Wenn man über die Agenturbranche spricht, kommt man um eine gewisse Ambivalenz nicht herum. Einerseits gelten Agenturen als Kreativschmiede, in der frische und innovative Ideen entstehen. Andererseits hört man nicht selten von langen Arbeitszeiten, schlechter Bezahlung, hohem Termin- und Leistungsdruck oder auch zu wenig Anerkennung. Ob und in welchem Ausmaß das wirklich der Fall ist und wie sich die Probleme der Agenturbranche lösen lassen, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Nora Feist ist selbst durch und durch Agenturlerin. Sie ist Mitgründerin von Mashup Communications, einer Berliner Agentur für PR und Storytelling. Herzlich willkommen, Nora. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und an dieser Stelle darf ich auch gleich meinen Kollegen und Co-Moderator Martin Maßmann begrüßen. Hallo, Martin.
Hi, Bea. Hi, Nora. Bin ganz gespannt auf das Gespräch. Ich habe auch so einen kleinen Agenturhintergrund, deswegen freue ich mich, was du zu erzählen hast heute.
Sehr gerne. Ich freue mich auch total.
Nora, du bist ja seit schon über 15 Jahren jetzt im Agenturbusiness tätig und hast sicher auch schon schlechte wie gute Seiten der Branche kennengelernt. Magst du zum Einstieg unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen? Ich habe ja ein bisschen recherchiert und gesehen, dass du quasi gestartet bist mit einer Ausbildung zur Werbekauffrau, was ja gar nicht so weit weg dann ist von der Kommunikation. Wie ging es denn dann weiter bei dir?
Ja, nach meiner Ausbildung zur Werbekauffrau, heute heißt es ja, glaube ich, Kauffrau für Markenkommunikation, also es ist deswegen auch schon ein bisschen länger her, habe ich tatsächlich erstmal ein halbes Jahr eine Weltreise gemacht und ne, wie man es so kennt, so Round-the-World-Ticket und Backpacking und einfach losgerannt. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich dann auch wirklich überlegt, ob ich jetzt in meinem Beruf in einer Agentur arbeiten möchte oder ob ich vielleicht doch ein Studium beginnen möchte. Und ich hatte dann tatsächlich auch ein paar Vorstellungsgespräche in Werbeagenturen, die für mich aber eher frustrierend waren, weil ich da, ja, weil mir da teils wirklich so unterirdisches Gehalt auch angeboten wurde, dass ich gedacht habe, das ist tatsächlich mir nicht wert und dann nehme ich doch eigentlich mein Abitur und fange nochmal ein Studium an. Und das war dann Publizistik und Kommunikationswissenschaften, was schon immer trotzdem vorher auch schon mal mein Traumstudium war. Und ich hatte dann auch das Ziel tatsächlich, weil ich diese Kombination zwischen Werbung und auch Journalismus eigentlich so gut fand, dass ich dachte, so PR ist eigentlich das genau, was ich machen möchte. Und das war dann auch eigentlich mein Ziel, auch wenn ich in einem Praktikum auch nochmal bei der Berliner Zeitung war und da auch eine Glosse geschrieben habe und tatsächlich auch, also dann später nach meinem Studium, nach meinem Praktikum nochmal eine Glosse weitergeschrieben habe, aber ich wusste schon, dass PR eigentlich das ist, was ich machen möchte. Und dann habe ich nach dem Studium ziemlich schnell einen Job auch in einer PR-Agentur in Berlin bekommen und habe da meine jetzige Geschäftspartnerin Miriam Rupp kennengelernt.
Das ist eine ganz, ganz gute Überleitung. Ihr habt dann, ich glaube, vor ungefähr 12 Jahren gemeinsam eine eigene Agentur gegründet, Mashup Communications, mir gerade schon kurz erwähnt. Das war ja dann doch wahrscheinlich ein ziemlich krasser Schritt, einmal in die Selbstständigkeit zu gehen und zum anderen in die Agenturwelt einzutauchen, wo es ja jetzt nicht gerade wenig Konkurrenz gibt und gab. Was hat euch dazu bewegt? Was waren eure Gründe dafür?
Also es ist gar nicht so korrekt, dass ich Mashup mitgegründet habe. Es ist schon so lange her, dass es einem so vorkommt. Sondern es war so, dass Miriam und ich haben quasi unseren Arbeitgeber zur gleichen Zeit verlassen. Sie eben mit diesem Ruf zum Abenteuer, was Eigenes machen zu wollen. Sie wusste auch noch nicht ganz genau, ob es eine Agentur wird, hatte noch andere Ideen, aber hat dann gedacht, so Schuster, bleib bei den Leisten, mach mal das, was du jetzt kannst. Und ich bin quasi in die Elternzeit gegangen und habe mein Kind bekommen. Und unsere beiden Babys sind sozusagen eigentlich gleich alt. Also Mashup ist ja am 1. April 2009 gegründet worden und mein Sohn wurde am 3. April geboren. Das heißt, genau, der kennt das gar nicht anders. Und ich war dann immer noch mit Miriam in Kontakt und bin dann 10 Monate, nachdem Mashup gegründet wurde, mit eingestiegen. Also auch früher aus meiner Elternzeit raus. Und dann, genau, da war Miriam mit einem Praktikanten in einem kleinen Gemeinschaftsbüro. Da hatten wir noch nicht mein eigenes Büro. Genau, und dann haben wir angefangen, gemeinsam Mashup groß zu machen. Und deswegen fühlt es sich auch an wie eine Gründerin, aber eigentlich bin ich es gar nicht. Genau, und ich habe damals, und ich glaube, Miriam ging es auch so, also wir waren ja auch noch jünger und wir haben da gar kein Risiko irgendwie gesehen. Also wir haben gedacht, wenn es gegen die Wand läuft, dann werden wir wieder einen Job finden in der Kommunikationsbranche. Also das kann schief gehen und ist aber auch nicht, wäre auch nicht tragisch. Und damals hatten wir auch noch nicht so viel Verantwortung, also natürlich ich gegenüber meiner Familie, aber wir hatten ja noch nicht so viele Mitarbeiter. Und jetzt ist es was ganz anderes, weil man natürlich für viele Mitarbeiter auch Verantwortung trägt, aber damals waren es ja eigentlich nur wir beide und ein Praktikant. Damals. Insofern haben wir da gar keine Angst gehabt. Das war eigentlich die Lust zum Abenteuer. Ich bin ein total optimistischer Mensch. Ich kann mir gar nicht das Schlimmste vorstellen. Ich denke mir halt, es wird schon gut gehen. Und für mich persönlich war es auch so, dass ich wusste, ich, Miriam und ich kannten uns ja. Wir wussten ja, wie wir arbeiten. Wir hatten da großen Respekt voneinander. Und ich wusste für meinen Teil, dass das mit dieser Person perfekt funktioniert, weil sie einerseits eine Visionärin ist, aber auf der anderen Seite auch jemand, der dann auch die Visionen schnell umsetzt. Also sie träumt nicht nur, sondern sie packt den Dingen auch an. Und ich bin jemand, der sich total gerne mitreißen lässt und der halt diese, der wilde Fahrt dann mitmacht. Und das war eine gute Kombination. Und es ist auch bis heute. Und dann ist es auch so, dass wir, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt, wir haben ja angefangen damals mit PR für Startups vor allem. Das gab es damals noch nicht wirklich viel, ne? Das war die richtige Zeit, der richtige Ort. Große Agenturen haben sich da noch gar nicht rangetraut. Das war denen irgendwie zu ungewiss. Ja, ne? Und wir hatten vor allem ganz am Anfang noch ein Performance-Modell. Das war natürlich sehr attraktiv für Startups. Insofern hatten wir da auch noch mal ein Alleinstellungsmerkmal. Und ja, das hat so gut eigentlich geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben.
Klingt spannend. Also ihr seid quasi zwei Women plus Praktikant gestartet mit ein, zwei Kunden, nehme ich jetzt mal an, die ihr dann schon hattet fest und die wurden dann mehr und ihr habt euer Portfolio wahrscheinlich auch dann irgendwann erweitert und nicht nur mehr Startups, sondern auch andere Branchen wahrscheinlich angegriffen, sage ich mal. Du hast da jetzt 12 Jahre da schon, das geht ja dann auch wie im Flug wahrscheinlich, aber gleichzeitig sind 12 Jahre 12 Jahre und so eine Dekade, ein bisschen umschrieben. Wenn du zurückschaust, wie würdest du denn so die einschneidendsten Veränderungen in der Agenturbranche jetzt auch mit Blick auf euch selbst vielleicht, was ihr so erlebt habt, Technologie ist natürlich viel dazu gekommen, andere Kanäle. Was waren denn da für dich so die einschneidendsten Veränderungen in der Agenturbranche?
Genau, also für uns selbst war es tatsächlich dieses, dass eben ja Startups als Geschäftsmodell plötzlich auch für andere Agenturen spannender wurden, große Agenturen, dass natürlich auch die gewachsen sind. Wir sind mit unseren Kunden ja auch gewachsen. Das waren ja nicht nur, früher hat man gedacht, das sind 3 Leute im Keller. Und jetzt sind Startups, heißt ja auch, dass ja die Mentalität und die sind konnten ja beobachten, ne, wie die gewachsen sind. Teilweise, wenn ich angefangen habe, für Kunden zu arbeiten, beispielsweise Modomoto, da waren die waren wirklich zu dritt. Und dann ein Jahr später hatten die schon riesige ja Hallen eigentlich, ne, mit ganz vielen Ausstattern. Und das war dann eben auch unser Erfolg. Und das ist schön zu sehen. Oder auch Sofatutor war eigentlich einer unserer ersten Kunden. Und die gibt es ja immer noch und sind sehr, sehr erfolgreich. Und wir haben auch lange, ich glaube, 4 Jahre für die PR gemacht. Also einerseits also dieses Wachstum mit den Kunden auch zu wachsen. Dann zum anderen, was du ja auch schon gesagt hast, als wir angefangen haben, ja, da gab es halt Facebook, aber da, ne, und YouTube wurde da gerade gegründet, so, und da wussten Journalistinnen gar nichts damit anzufangen, wenn man mit denen mit digitalen Sachen kam, die wussten gar nicht, wo sie es verorten sollten und dass man mal über so Content-Marketing als Geschäftsmodell oder Social-Media-Marketing und solche Sachen spricht, das, genau, damit sind wir natürlich dann auch gewachsen und haben das mit unser Portfolio aufgenommen und ich glaube, für uns selber war aber so ganz wichtiger Schritt war tatsächlich im Storytelling mit in unser nicht nur Portfolio eigentlich aufzunehmen, sondern das als so DNA unserer Agentur zu sehen. Also wir haben halt viel gelesen über Storytelling. Es war ja dann so, wie viele Sachen in Amerika irgendwie schon aller Munde. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist es genau das, was wir brauchen in der Kommunikation. Das ist extrem gut, weil man das eben so gut anwenden kann und sollte auch. Und dann kam auch ein Verlag auf Miriam, also meine Geschäftspartnerin, zu und hat gefragt, ob sie nicht ein Buch schreiben möchte über Storytelling. Und erst hat sie gedacht, so, oh Gott, nein, will sie nicht. Aber das ist ja dann mal so, auch wenn man so beim Storytelling die Heldenreise sieht, ist ja quasi ne, da immer die Weigerung des Helden, erstmal das zu machen. Aber sie hat diesen Schritt quasi genommen. Und dann haben wir so viel positives Feedback eigentlich auf dieses Buch bekommen. Ne? Also Storytelling für Unternehmen, das kann man immer noch kaufen, logischerweise, ist auch sehr erfolgreich. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich genau das, dass wir auch einen Relaunch dahin machen wollen. Also quasi wirklich PR und Brand Storytelling für sowohl immer noch digitale Unternehmen, aber eben auch für traditionelle Unternehmen, die halt ja der neue Wege gehen wollen in der Kommunikation, die halt merken, dass sie, so wie sie vielleicht die letzten Jahre kommuniziert haben, dass es auch für heutige Generationen nicht mehr funktioniert. Und genau, und dann eben auch ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, glaube ich, auch dieses ja, Umdenken in von Unternehmenskultur. Das ist halt, dass man eben unter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch mehr wertschätzt. Anders als es, weiß nicht, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ne, da war das irgendwie nicht so vorhanden. Und dass das Image von Agenturen noch besser wird.
Ich würde gerne nochmal zu deinem Karrierebeginn zurückspringen. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen erwähnt, dass du frustriert warst, dass du nicht genug Gehalt bekommen hast bei einer Agentur. Und Bea hat es ja auch im Intro schon so ein bisschen anklingen lassen, dass wir so ein bisschen über die Kultur in Agenturen sprechen möchten und dass ihr als Mashup auch ein bisschen was verändern möchtet in der Branche. Ihr habt da eine neue Initiative gegründet, Fergency, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Vielleicht vorab, welche Werte sind denn bei euch in der Agentur oder dir als Geschäftsführerin wichtig?
Also wir haben da ganz verschiedene Werte und es ist auch ganz wichtig, dass diese Werte nicht irgendwie ja komplizierte englische Begriffe sind, die keiner sich merken kann. Also dass sie auch jeder weiß und deswegen ist es, glaube ich, so, dass zum Beispiel es wichtig ist, dass die Werte schon mal für jeden überall sichtbar sind. Also sei es, da sind wir jetzt nicht so oft, aber im Büro ne, hängen die irgendwie als Plakate. Wir haben die in unserem Brandbook, wir haben die auf unserer Seite, wir wissen die aber auch, wir haben die eigentlich ganz gut verinnerlicht. Also und da sind so Sachen wie ja, Respekt und Loyalität oder Ehrlichkeit und Empathie, Optimismus und Begeisterung, also solche Sachen, aber auch Flexibilität und Unabhängigkeit, Humor und Gelassenheit ist auch ganz wichtig. Also das sind so einige unserer Werte. Und zum Beispiel für mich persönlich ist Optimismus sehr wichtig. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Aber natürlich gibt es ja auch in jeder Phase des Lebens oder auch Geschäftsphase auch schwierige Situationen. Und tatsächlich habe ich extra in meinem Büro auch nochmal dieses Plakat. Da sind auch zu jedem Wert sind auch nochmal Leitsprüche drauf und der Leitspruch dafür ist eben, wir glauben bei jeder neuen Story an ein Happy End und es gibt mir dann auch immer wieder Kraft, wenn es mal irgendwie doof läuft. Und genau, mir ist als Geschäftsführerin ist mir auf jeden Fall wichtig, dass wir ja als ganzes Team auf Augenhöhe zusammenarbeiten, aber auch mit den Dienstleistern, mit unseren mit Journalisten und Journalistinnen, also das und unseren Kunden auch. Und dass wir ja ehrlich zueinander sind, dass wir auch transparent miteinander kommunizieren, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Humor ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das ist auch ein Stützpfeiler für eine Zusammenarbeit, für eine Gemeinschaft. Also ich möchte einfach, dass wir bei Mashup halt ein Umfeld schaffen, wo sich eigentlich jeder wohlfühlen kann und wo man auch gerne hinkommt und mit Menschen gern zusammenarbeitet. Weil wir verbringen ja eigentlich, wenn wir jetzt nicht gerade im Homeoffice sitzen die ganze Zeit, die meiste Zeit mit unseren Kolleginnen zusammen, wenn wir im Büro sind, mehr als mit unserer Familie. Und deswegen ist es umso wichtiger, finde ich, dass man da halt ein schönes Umfeld schafft zum Arbeiten.
Habt ihr die Werte zusammen entwickelt oder wie habt ihr euch auf diese Werte quasi geeinigt in den letzten Jahren?
Ja, wir haben sie, genau, das ist natürlich jetzt auch bei den neuen Mitarbeitern und neuen Mitarbeiterinnen nicht mehr, aber wir haben die tatsächlich zusammen mal, ne, Mission, Vision und so gemacht und die gemeinsam entwickelt und haben die dann aber zum Beispiel, also nicht nur eben als Plakat oder so an der Wand, sondern tatsächlich auch mit Leben gefüllt. Also wir haben dann auch geguckt, zu welchen Werten passen eigentlich auch welche Anekdoten, wo finden wir eigentlich diese Werte, also wo, genau, wie können wir diese Werte eigentlich auch belegen, dass sie auch tatsächlich stimmen. Und teilweise ist es aber auch so, ja, also zum einen genau, dass wir, was ich ja gesagt habe, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben die Werte dann deswegen auch ganz gut verinnerlicht und kommen dann auch oder sind auch gekommen in manchen Situationen und haben gesagt, diese Mitarbeiterin verstößt gerade gegen unsere Werte oder dieser Kunde verstößt gerade gegen unsere Werte. Und dann haben wir auch entsprechend gehandelt, wenn es eben dann sein musste, wenn es nicht anders ging. Und dann gibt's aber auch natürlich Werte, die wir vielleicht ja erstmal angestrebt haben, aber noch nicht zu 100% umgesetzt haben. Also wie zum Beispiel das Thema Flexibilität und Unabhängigkeit. Wir hatten das so, dass Miriam schon seit langem zwischen Kapstadt und Berlin hin und her gependelt ist. Und wir haben immer gesagt, wir wollen euch auch diesen Lifestyle ermöglichen. Ihr seht es ist ja auch möglich, nicht immer in Berlin zu sein. Und die Leute haben sich es aber nicht getraut. Vielleicht auch, weil sie dachten, ach, das finden vielleicht meine Kolleginnen doof, wenn ich da jetzt irgendwie länger irgendwo bin. Dann haben wir halt offiziell das Vacation-Programm ins Leben gerufen, ne? Also Work und Vacation zusammen. Und jeder feste Mitarbeiter darf beispielsweise jetzt 2 Monate im Jahr von woanders aus arbeiten. Und seitdem wir dieses Programm offiziell haben, nehmen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch das gerne in Anspruch. Und genau, insofern ist es halt auch so, sind Werte nicht immer schon vorhanden, aber man arbeitet auch daran, weiter auszubauen oder danach ja zu leben, zu streben.
Ich glaube auch, dass sich da tatsächlich was in den letzten, ja, 5 Jahren geändert hat. Und zwar jetzt, also sowohl in der Agenturbranche, aber eben auch in, ja, großen, mittelkleinen Unternehmen. Einfach auch bedingt durch den allgemeinen öffentlichen Diskurs über Unternehmenskultur und auch über das, was dann, da werden wir später auch nochmal drüber reden, über den Nachwuchs, der ja auch einfach zwangsläufig nachkommt und nachrutscht und der auch bestimmte Werte voraussetzt. Anders vielleicht als wir jetzt noch vor 10 Jahren, als wir gestartet haben. Für Agenturen, glaube ich, ist es dann aber trotzdem immer noch so, weil sie ja in einer Dienstleisterfunktion sind, kann ich mir jedenfalls vorstellen, ist es eine schwierige Gratwanderung manchmal dem Kunden gegenüber auf Augenhöhe, wie du so schön sagst, ne, dann tatsächlich auch konsequent entgegenzutreten. Hast du da aus deiner, ja, das würde mich mal interessieren, aus deiner Praxiserfahrung Situationen vielleicht auch so als Ratschlag oder Tipp für andere Agenturen, die in solchen Situationen dann sein werden oder sind, wie man denn da gut umgeht? Also klar, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, klare Kante zeigen, Haltung zeigen, positionieren sich. Wenn dann aber ein Riesenbudget dranhängt oder so. Also weißt du, wie ich meine?
Ich weiß total, was du meinst, ja. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wir auch in unseren Angeboten schon da Slides drin haben. Da steht ganz genau drin, das sind unsere Werte. Das ist uns wichtig. Kommt vielleicht manchmal auch Kunden komisch vor, dass wir da so sagen, danach streben wir und das möchten wir gerne in der Zusammenarbeit. Und wir haben auch eine Slide drin, wo drin steht, so möchten wir gerne zusammenarbeiten. Und da sind genauso Sachen wie Transparenz und sowas und Ehrlichkeit und sowas auch mit drin. Also, dass wir schon mal von vornherein das schon mal kommunizieren, was uns wichtig ist. Und wir wir hatten auch schon einen Fall, dass wir dann auch einen Kunden gekündigt haben. Der war total erstaunt darüber, dass wir dem gekündigt haben. Das natürlich muss es passen, man muss es sich leisten können. Also man muss natürlich gucken. Und es ist ja auch Gott sei Dank selten, dass, also man hat ja irgendwie ein Gefühl, man arbeitet ja mit Menschen, man spricht ja mit denen vorher auch, wie es sein könnte. Aber manchmal, wie es auch im Vorstellungsgespräch ist, ne? Manchmal weiß man es eben doch nicht. Vielleicht dann gestaltet sich die Zusammenarbeit doch nicht als besonders schön. Und da haben wir tatsächlich auch schon Kunden gekündigt, weil das ist ja unser gutes Recht, das auch andersrum zu machen. Und auch mit der Begründung, also auch zusammen, dass es einfach nicht mit unseren Werten übereinstimmt, dass wir da ging es halt viel um Intransparenz, um, ne, dass wir da irgendwelche Sachen nicht erzählen sollten. Und das ist ja in der PR, das ist halt, ne, sollte ja wahrheitsgemäße Kommunikation sein, zum Beispiel. Das hat nicht funktioniert. Aber auch Kunden, wenn die unseren BeraterInnen irgendwie gegenüber unflätig, also ne, nicht schön gegenüber aufgetreten sind, haben wir das auch kommen. Ja, das muss man dann auch machen, ja. Sonst ist man unglaubwürdig.
Wahrscheinlich spielt da die Geschäftsführung eine ganz große Rolle, generell beim Thema Werte. Du hast es gerade schon so ein bisschen schön mit dem Beispiel von Miriam und dass sie 2 Monate eben pendelt vorgegeben. Inwieweit muss man denn Werte auch von oben vorleben und die Mitarbeiterinnen so ein bisschen pushen, dass sie sich auch trauen, das zu leben, was man quasi an Freiheit auch vorgibt?
Genau so. Also ich kenne das ja Gott sei Dank nicht so aus der komplett persönlichen Agenturerfahrung, aber auch von Freunden, und es ist ja auch mit Beratungsunternehmen und so weiter so, ne? Wenn halt irgendwie das so ein Gefühl herrscht, ich muss der Erste sein und ich sitze hier meine Zeit ab und ich sitze hier möglichst bis abends um 10 und ist besonders cool, und weil der Chef da auch noch sitzt, sitze ich da auch noch, dann wird das auch nichts. Das heißt, ich muss es auch vorleben. Ich glaube, das war ganz gut, dass ich ein Kind hatte. Das heißt, also ich habe ja auch, weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, oder weiß immer noch, aber auch Vollzeit tatsächlich gearbeitet. Ja, aber natürlich mit einer gewissen Flexibilität, die ich ja als Geschäftsführerin machen konnte. Also das heißt, wenn ich zum Babyschwimmen gehen wollte, habe ich es halt gemacht, ne? Weil das, und wenn es halt um 12 Uhr mittags war, dann war das halt so. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass ich halt schon dann da in der Hinsicht ein Vorbild war, dass ich auch mehr Verständnis hatte für Mütter. Also, dass ich da auch mehr irgendwie, ja, wie gesagt, Verständnis hatte und dass wir eben bestimmte Dinge einfach vorgelebt haben. Und manchmal, wie zum Beispiel bei dem Workation-Programm, muss man eben einen Schubs geben. Oder wir haben jetzt auch nochmal, also mit Corona ist natürlich, wir haben vorher schon Homeoffice gehabt und bestimmte Dinge, das war für uns jetzt überhaupt nichts Neues. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch nochmal, als wir das letzte Jahr reflektiert haben, haben wir eigentlich gesagt, also unser Ziel wird jetzt sein, eigentlich so Gesundheit als wichtigste KPI. Das ist das, was wir uns dieses Jahr auf die Fahnen schreiben. Und dann haben wir halt angefangen, erstmal so ein Mural, so ein Sheet halt quasi zu machen, wo jeder reinschreiben kann, wo wir halt bestimmte Sachen definiert haben, über die wir halt sprechen wollen. Und wir haben ja zum einen jetzt zum Beispiel festgelegt, dass wir auf jeden Fall Vertrauensarbeit Zeit gewähren. Ne? Das heißt natürlich einerseits totale Flexibilität, aber andererseits auch wieder Regeln dafür, weil ja jeder irgendwie wissen muss, wann der andere dann arbeitet und so. Und die meisten arbeiten ja auch zu Arbeitszeiten, die man so kennt. So, ne? Das ist ja keiner, der sagen würde, ich bin jetzt hier derjenige, der nur nachts arbeiten würde. Aber genau, man muss es dann, glaube ich, auch tatsächlich immer anstoßen. Oder wir haben ja auch eine Diskussion gehabt mit Vertrauensurlaub. Da sind wir noch nicht. Da haben wir auch gemerkt, da ist dann tatsächlich sind manchmal auch Vorbehalte, auch von den MitarbeiterInnen, wie das funktionieren soll. Aber wir versuchen immer wieder Diskussionen anzustoßen und gemeinsam zu schauen, wie weit sind wir als Agentur, können wir den Weg schon gehen. Also man kann ja auch nicht zu viel manchmal zumuten, ne? Weil ist ja immer noch eine Arbeit. Und ja, aber ich glaube, da braucht man viel, viel Push und viel Vorbild.
Das ist ja dann schon eigentlich interne Kommunikation pur, ne? Und das finde ich jetzt ja auch ein ganz spannendes Feld. Also einerseits eure eigene interne Kommunikation, die du jetzt schon so ein bisschen beschrieben hast, natürlich aber auch die interne Kommunikation von Unternehmen, wo ihr beratend beiseite steht. Nochmal ganz kurz eure eigene interne Kommunikation. Wie kann man sich das konkret vorstellen, weil du jetzt ja beschrieben hast, wir diskutieren dann über Thema A oder B und bei Thema A sind wir vielleicht noch nicht so weit wie bei Thema B. Trefft ihr, also habt ihr da Prozesse irgendwie mal aufgesetzt, wo ihr sagt, wir treffen uns jetzt alle zusammen einmal in der Woche und in anderen Konstellationen vielleicht sogar einmal im Monat? Oder wie habt ihr das aufgesetzt, institutionalisiert so ein bisschen, oder ist das schon zu weit gegriffen?
Nö, also wir haben die verschiedensten Sachen. Also zum Beispiel da, wo wir jetzt solche Sachen besprochen haben wie Vertrauensarbeitszeit oder so, das ist dann im Part, oder ja, wir haben einmal in der Woche freitags haben wir Kreativmeeting. Und da machen wir aber auch Sachen wie Wissenstransfer, ne? Also das ist uns auch ganz wichtig, dass jeder irgendwie auf dem gleichen Wissensstand ist und geben und machen lustige Spielchen, also allen möglichen Sachen. Und aber da eben auch so Parts, wo wir sowas besprechen, da haben wir den Raum dafür. Ansonsten geht es viel auch über, ja, Wertschätzung in Meetings. Also wir haben, wie jeder Agentur wahrscheinlich, gibt es ja ein Wochenmeeting. Und wir haben aber irgendwann aufgehört zu sagen, wir kauen da jetzt alle Kunden durch. Das machen wir nochmal einmal im Monat. Board quasi mit den Teams, ne, und besprechen da, was den, ob der Kunde glücklich ist und wie er noch glücklicher werden kann oder. Aber genau, und in diesem Montagsmeeting, was jetzt deswegen auch gar nicht mehr so lang ist, da spricht jedes Team, also wir haben momentan 3 Teams und da sagt, beantwortet eigentlich jedes Team eigentlich nur die Fragen, was war der Erfolg eurer letzten Woche, was war euer Learning aus der letzten Woche, was habt ihr vielleicht für eine Anekdote, die ihr mit uns teilen könnt und wem möchtet ihr danken und was ist eure Vorfreude-Challenge? Und schon alleine auch dieses dadurch, dass man da eben so Anekdoten teilt, dass man da auch dann den Raum hat, anderen Leuten zu danken, ist da schon mal eine Wertschätzung vorhanden. Wir haben aber auch zum Beispiel immer einmal im Monat, der erste Montag im Monat, haben wir Karma-Frühstück. Und frühstücken, also wir reden immer vor Corona, ne, das kommt dann wieder nach, also wir machen es immer noch, aber normalerweise haben wir uns dann alle zusammen im Büro getroffen, haben natürlich gefrühstückt und dann haben wir aber auch da irgendwelche Spielchen manchmal gemacht, die auch irgendwie um Wertschätzung oder gewaltfreie Kommunikation oder so gingen. Und wir haben aber auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat eine Karma-Box. Und da kann man dann quasi nochmal kleine Zettelchen schreiben und da auch nochmal jemandem reinschreiben. Das kann auch mal sein, auch heute siehst du besonders toll aus, du hast einen besonders schönen Pulli an, aber eben auch, ne, vielen Dank, dass du meine Kollegin bist oder weil irgendein bestimmtes Ereignis passiert ist. Und das Schöne ist, wenn es einem auch wieder mal vielleicht schlechter geht oder man irgendwie mal einen Tag hatte, dann kann man sich diese Karma-Box nehmen und kann sich diese kleinen Liebesbriefe da eigentlich anschauen. Und wir haben auch dann donnerstags kommt immer eine Mail rein an alle, habt ihr heute schon Dank, diese Woche schon Danke gesagt. Also man kann ganz viel Dank verteilen, wenn man möchte. Und ich glaube, es ist aber ganz wichtig, weil halt schon mal dieses Thema Wertschätzung damit ja gezeigt wird. Und
das ist eine schöne Idee.
Danke, genau. Und ansonsten, genau, ich glaube, da geht es auch ums Thema, also Kommunikation, zum Beispiel auch Transparenz, dass wir, die schaffen sich immer, aber zum Beispiel geben wir als Geschäftsführung eigentlich monatlich ein Fazit, Monatsabschluss-Fazit-Video aus, weil wir uns gedacht haben, Video guckt sich jeder mal an, ne? Ich muss ja jetzt nicht immer irgendwelche E-Mails nur schreiben in schriftlicher Form, sondern genau, da gibt's ein Video und dann heißt es so, ne, was für neue Kunden kriegen wir, was passiert in den Teams gerade, was machen wir als Geschäftsführung gerade und wir versuchen auch einfach transparent umzugehen, auch wenn es mal vielleicht schlechte Zeiten gibt, auch gerade dann, ne, ohne dann wieder auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu überfordern. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass da eine Transparenz da ist und auch, glaube ich, dann, also ich habe das auch selber gemerkt, als es so letztes Jahr mit Corona losging und dann, ne, plötzlich alle Kunden erstmal irgendwie, alle Neukundenanfragen eingefroren waren und man selber so Panik gekriegt hat und ich stand da so wie halt mit Tränen irgendwie vor dem Team und meinte, Gott, wir müssen jetzt alle ins Homeoffice gehen, die ungewisse Zeit und so. Und ich war völlig fertig. Und dann kam aber auch, dadurch, dass wir so transparent waren, dann dahinterher die Mitarbeiterinnen zu mir und haben gesagt, und haben mir Mut gemacht. Also das ist ja auch so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das ist ja nicht nur, dass ich quasi da als Geschäftsführerin stehe und immer positiv sein muss oder, ne, da irgendwie Leute irgendwie aufbauen muss manchmal, sondern eben auch andersrum, dass ich dann dadurch natürlich auch ganz viel Wertschätzung erfahre.
Vielleicht nochmal eine Frage zum Thema Storytelling, bevor wir so ein bisschen auf Fergency eingehen. Du hast es gerade schon so schön mit den Anekdoten der Mitarbeiterinnen gesagt, mit der Karma-Box. Das ist ja eigentlich schon so ein bisschen Storytelling. Und das ist auch euer großes Steckenpferd, wenn man mal auf eure Website geht, dann ist das der Begriff, den man total oft wiederfindet. Was ist genau die Power von Storytelling und benutzt ihr dieses Tool oder diese Disziplin auch für eure Kunden, um da die Werte des Unternehmens oder des Kunden intern zu verankern und zu vermitteln bei den Mitarbeiterinnen?
Ja, also genau, wir nutzen es ja schon eh in der, wenn es eben um Brand-Kommunikation geht, ne, dann geht es ja darum, dass wir halt, wenn wir mit Kunden neu zusammenarbeiten, wenn wir da eine Storytelling-Strategie erarbeiten, dass es da viel darum geht, wie ist die Heldenreise vom Kunden, aber eben vor allem auch, wie ist die Heldenreise der Zielgruppen. Ja, also wie ist der Kunde, also unser Kunde, was für ein Mentor muss der eigentlich sein, damit er eben die Wachstumsbedürfnisse seiner Zielgruppe versteht und entsprechend, welche Themen müssen wir eigentlich dann spielen in der Kommunikation, die halt die Zielgruppe ansprechen. Das ist schon mal, was wir viel machen. Und was jetzt, wenn es so um interne Kommunikation geht, was sich ja als sehr bewährt herausgestellt hat, ist tatsächlich so, dass wir mit Kunden sogenannte Corporate Campfires machen. Also das funktioniert tatsächlich auch digital. Wir hatten erst Angst, dass das nicht klappt, wenn da alle im Zoom Chat rumhängen. Aber tatsächlich, genau, bevor wir also eigentlich Storytelling machen, machen wir erstmal Story Listening. Also wir, und da gucken wir halt vorher, sprechen mit den Unternehmen auch, was für Werte sie haben. Und da manchmal sind es eben auch so Werte, die so undefinierbar erstmal irgendwie klingen und da ist kein Leben drin. Und dann schauen wir halt, dass wir sind eigentlich dann die Moderatorinnen und stellen die richtigen Fragen zu den jeweiligen Werten und sammeln eigentlich Geschichten. Und das machen wir dann gerade bei Zoom dann so in Breakout Rooms mit kleineren Gruppen und, ne, zwischen den Themen und dann kommen wir wieder alle zusammen um unser digitales Lagerfeuer beispielsweise und teilen diese Geschichten. Und das ist schon einfach insofern schön, weil Also einerseits ist es eine gute Teambuilding-Maßnahme, weil die Leute sich dann mal auch gehört fühlen, wieder auch das Thema Wertschätzung, manchmal auch den Sinn ihrer Arbeit auch manchmal sehen. Ich hatte das dann auch, das war noch vor Corona, dass wir dann, das ist ja auch so, das sind ja nicht nur Menschen aus dem Marketing, die vielleicht mal mit Storytelling zu tun haben, sondern auch in jeglichen Disziplinen und die dann teilweise gesagt haben, ich weiß nicht, was mein bester Tag war, keine Ahnung. Ja, hier mache ich ja meinen Job so. Und dann, wenn man aber so nachgefragt hat, ne, und das war halt, ging halt um, das, der Kunde war Vattenfall, ja, dann ging das plötzlich so, wow, der hat mal an einem Tag, da hat ein Krankenhaus fast keine Energiezufuhr mehr bekommen und der musste dann nachts da irgendwie seinen Einsatz und er hat quasi dieses Krankenhaus da mit Notstrom da irgendwie gerettet, ne, so um es simpel auszudrücken. Und dann hat er mal gemerkt, was für ein Held der eigentlich ist und wie wichtig seine Arbeit ist. Und alleine schon dieses Gefühl, dass, also manchmal sitze ich da und habe so Geschichte und ich muss dann selber so ein bisschen so mir die Tränen trocknen, weil dass wirklich dann Leute auch selber dann merken, ja, wie wichtig ihre Arbeit auch fürs Unternehmen ist. Und wenn man das dann eben verknüpfen kann, diese Geschichten mit den Werten des Unternehmens, dann passiert was ganz Wunderbares. Und das ist eigentlich, ja, was wir immer gerne machen. Und diese Geschichten kann man dann eben weiter für Employer Branding nutzen und dann eben für nicht nur die bestehenden Mitarbeiter, die sich halt gewertschätzt fühlen und sich freuen, dass sie auch auf der Seite beispielsweise vorkommen oder wo auch immer, im Intranet oder so. Aber eben gerade, wenn es nach außen geht, in der Außenkommunikation, werden dadurch auch neue Talente angesprochen. Also gerade auch die Generation, die halt denen sowas wichtig ist. Ich merke das ja selber bei uns auch, dass wir haben ja unsere Stellenanzeigen sind auch im Prinzip Lebensgeschichten, ja. Und wir haben Image-Videos, wo auch einfach, da geht's halt dann irgendwie um unsere Mitarbeiterin. Und wenn dann da wir in Vorstandsgesprächen sitzen, dann teilweise kennen die uns schon ganz gut oder sagen so, ich habe mich von Tommy's Story total angesprochen gefühlt. Ich habe den Film mit Steffi gesehen und das hat mich total berührt und ich bin da auch irgendwie oder möchte gerne bei euch arbeiten, weil ich so ähnliche Werte habe. Also das tut viel auch für Employer Branding.
Und Werte sind euch eben jetzt sowohl intern, aber auch nach außen hin in eurer Beratung. Es ist ein so ein Eckpfeiler via Storytelling, wie du gerade beschrieben hast, wie man sie auch schön lebendig und greifbar vermitteln kann und dann auch mit Leben natürlich füllen muss. Deswegen, weil euch das sehr wichtig ist, habt ihr letztes Jahr das Netzwerk, ich nenne es jetzt mal Netzwerk, du kannst mich dann gleich korrigieren, wenn es das jetzt nicht der falsche Begriff wäre, Fairgency, also zusammengezogen Fairgency ins Leben gerufen. Fairgency will quasi Agenturen miteinander verbinden, so habe ich es verstanden, und eine gegenseitige Unterstützung der Fairgency-Mitglieder sozusagen anbieten, um faire Arbeitsbedingungen auch zu etablieren, durchzusetzen und vielleicht auch im ersten Schritt erstmal zu definieren, was es ist. Magst du uns ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von Fairgency erzählen? Also wie ihr da drauf gekommen seid, dass ihr das wirklich jetzt auch als Netzwerk mal etablieren wollt und was ihr vielleicht auch schon bewirkt habt?
Ja, sehr gern. Genau, die Idee ist uns dazu gekommen, als ja Vreni Frost letztes Jahr mit diesem Agenturbums da irgendwie aufgeschlagen ist. Und da ging es ja eigentlich zunächst so um Ideenklau von potenziellen BewerberInnen, die halt, wo deren Idee plötzlich genommen wurde. Das hat sich dann, weiß ich nicht, ob es dann, ne, die Agentur hat sich dann ja auch da nochmal gerechtfertigt, aber dann ging es eigentlich dann, fing es so an, ging aber um viele andere Dinge, ne? Also grundsätzlich Behandlung von BewerberInnen, dann eben auch Sexismus, viele Überstunden, ja, ne, geringe Bezahlung bei diesen vielen Überstunden auch noch, grundsätzlich keine Wertschätzung, keine Diversität, Diskriminierung etc. pp. Also das war so, was sich dann plötzlich so auftat, ne? Also, weil die Leute haben ja dann der Vreni ganz viel geschrieben, da gab es mal ein bisschen Zeitartikel, glaube ich, und so. Also da, ne, da plötzlich, da wurde das mal sichtbarer. Und tatsächlich, ich selber war gar nicht, also ich, es war so bei mir so ambivalent. Ich war einerseits, da fand ich es halt krass, dass es immer noch so ist, weil das war so dieses Image, was ich so früher kannte. Also ich habe ja eigentlich eher in, wir haben ja jetzt in PR-Agenturen, das ist nicht so extrem, finde ich, aber so in Werbeagenturen, was ich auch nicht, habe als studentische Aushilfe auch in Werbeagenturen gearbeitet und was die teilweise, was da für Arbeitsbedingungen waren, ne? Weil es ja normal, dass der Lieferservice da immer mit der Pizza kam und so und die Leute kein Leben hatten. Und ich fand es ja krass, dass das halt dieser Lifestyle tatsächlich immer noch so gelebt wird oder dass eben immer noch so viel Diskriminierung stattfindet, ne, auch. Und, aber andererseits war ich irgendwie nicht geschockt. Aber jedenfalls haben wir gedacht so, ja, wir wollen, es kann ja nicht sein, dass so bestimmte Agenturen, dass es da so ein schlechtes Image auch gibt von Agenturen, ne. Wir hatten das auch gehört von BewerberInnen, die gesagt haben, sie haben erst, wussten noch gar nicht, ob sie sich in einer Agentur bewerben wollen, weil die haben so einen schlechten Ruf. Und wir haben gedacht, es gibt aber ja genug Agenturen wie auch uns. Es muss ja auch andere Agenturen geben, von denen wir auch wissen, die halt eben genau dagegen steuern und die eben nicht genau sowas irgendwie toll finden und feiern und diese Unternehmenskultur so ist. Und haben halt gedacht, wir wollen eigentlich, wir möchten eben, ja, wir haben es eben erst als Netzwerk gemacht, wir wollen es halt sichtbar machen und zusammenschließen mit anderen Agenturen, um halt mal auch so einen Standard zu setzen, eben was könnte fair sein, ne, überhaupt. Und ja, auch für vielleicht potenzielle Bewerberinnen auch so eine Plattform zu bieten, wo sie wissen, in den Agenturen werden sie gewertschätzt, da gibt es irgendwie eine faire Bezahlung. Ja, so eine Sachen. Also so kam das eigentlich, ne, dass wir gedacht haben, wir müssen da jetzt was machen. Das ist eigentlich genau das, wo wir uns positionieren wollen. Und genau, dann haben wir dann eben da einfach einen Aufruf gestartet und dann haben uns viele Agenturen sich dazu gemeldet. Und jetzt haben wir auch, haben sie so 19 Agenturen und wir haben dann auch viel überlegt, was wir jetzt eigentlich machen. Werden wir jetzt ein Verein, machen wir ein Siegel oder ne? Das sind ja so viele Diskussionen. Und dann haben wir gedacht, dass wir werden ein Online-Magazin machen. Ich kann dazu noch was erzählen. Also das ist jetzt so, das, um es nochmal sichtbarer zu machen. Es ist immer noch ein Netzwerk, aber dass wir es irgendwie auch nach außen hin sichtbar machen und haben halt ein Manifest zusammen aufgesetzt und so eine Sachen. Also
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Steht schon im Namen Fair Agency. Was bedeutet fair in dem Zusammenhang und wer definiert faire Bedingungen? Ich kann mir vorstellen, bei bestimmten Dingen ist es vielleicht einfacher oder schwieriger. Stichwort faire Bezahlung. Das hängt ja von vielen Dingen ab, ob jemand fair bezahlt wird, von der Leistung, von wie lange er im Unternehmen ist, wie viele Kunden er hat, wie viel er arbeitet. Gibt es da Dinge, die sich einfacher bestimmen lassen, was jetzt fair in diesem Zusammenhang bedeutet? Und gibt es auch Bereiche, in denen es vielleicht ein bisschen schwieriger ist?
Ja, wir haben gemerkt, dass also in der Diskussion mit den anderen Agenturen, dass da auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch da sind tatsächlich, also was denen wichtig ist. Und aber also erstmal für uns ist halt irgendwie so eine Bedeutung von fair, was wir uns so geeinigt haben, ist schon auch so eine Gleichstellung von Männern und Frauen beispielsweise, gleiche Voraussetzungen und Chancen für alle, eine Wertschätzung, die vorhanden sein muss, aber auch so eine the Work-Life-Balance, also dass man irgendwie auf persönliche Bedürfnisse auch eingeht und da Flexibilität zeigt, aber auch so Achtsamkeitstrainings, Mindfulness-Days, also was andere Agenturen teilweise auch machen. Also Fairness hat natürlich ganz viele Facetten, ne? Also das ist manchmal schwer, das haben wir auch gemerkt, das ist schwer zu definieren, aber wir haben ein Manifest aufgesetzt mit Fairgency und da alle Agenturen, die halt daran teilnehmen, an dem Netzwerk, da haben wir halt so 6 Punkte definiert und natürlich weiß jetzt nicht, wie viel andere Mitarbeiter oder andere Agenturen den Mitarbeitern zahlen, aber weiß ja irgendwie was, ne, weil wenn sie nicht nur Überstunden und sehr geringes Gehalt, weiß ich, dass es eben nicht fair ist. Also wir haben uns auf die folgenden 6 Punkte geeinigt, dass wir gesagt haben, es muss auf jeden Fall möglich sein, eine flexible Gestaltung von Arbeit zu ermöglichen, also irgendwie sei es das Arbeitszeitmodell oder mobiles Arbeiten, also so eine Dinge allein schon. Dann eben, dass es ja faire Arbeitsverträge sind, also dass die Vergütung schon gerecht ist. Ich glaube, jeder hat ja ein Gefühl, was ein gerechtes Gehalt ist, ne? Auch eine neutrale Beurteilung bei einer Beförderung beispielsweise, nicht so eine Kungelei oder so Sachen, dass eben auch Aufstiegschancen möglich sind, dass man nicht ausgebeutet wird. Ne? Auch gerade zum Beispiel, finde ich, bei Trainee-Stellen, ne? Dass ich das auch als Ausbildung wahrnehme oder als ich das als Arbeitgeber auch ein Ausbilder bin und nicht nur jemanden ausbeute. Dann, was wir auch gesagt haben, der dritte Punkt ist so, dass eben Vielfalt im Team proaktiv auch gefördert wird, also dass Diversität wichtig ist, Chancengleichheit, dann eben ein wertschätzendes Miteinander, also eine offene Kommunikation, die Feedback-Kultur dementsprechend. Also das gilt dann eben vom Recruiting bis eben hin zur Zusammenarbeit auch mit Kunden und Kundinnen. Dann der fünfte Punkt in diesem Commitment und dass wir halt eine individuelle Förderung von Mitarbeiterinnen da ist, dass eben an den Stärken weitergearbeitet wird, also dass Ziele mit Mitarbeitern ausgemacht werden, ne, dass es einfach darum geht, mit dem Mitarbeiter als Mensch auch wahrzunehmen und mit dem halt auch weiter, ja, den nicht nur einfach nur als Arbeitskraft dazu sehen, als Billige. Und genau, und dann so der letzte Punkt, dass wir eben auch Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, eben auf Augenhöhe, das, was ich ja vorhin auch gesagt habe, dass eben da Transparenz einfach da ist, auch untereinander. Das sind so die Punkte, auf die wir uns erstmal geeinigt haben.
Dann wäre das jetzt quasi so, wenn ich als Nachwuchs bei euch oder bei einem der Agenturen, die in dem Netzwerk jetzt dieses Manifest unterschrieben haben, anheuer, würde ich das quasi sozusagen in meinem Vorstellungsgespräch dann auch gesagt bekommen, so sind bei uns die Werte und dazu haben wir uns committed sozusagen. Oder wo positioniert ihr euch da oder wo kommuniziert ihr dieses Manifest oder was habt ihr vielleicht auch jetzt dann in naher Zukunft vor, wo sich das dann niederschlagen sollte? Weil auf Papier nur ist ja.
Ja, also genau, wie gesagt, also wir sind eben dabei, ein Online-Magazin zu erstellen, was wir im Sommer launchen wollen. Wir wissen es noch nicht genau, weil wir haben ja auch andere Sachen zu tun als Agentur. Aber das ist so das Ziel. Also da sind wir halt mit anderen Agenturinhabern und InhaberInnen im Gespräch. Die geben uns ja auch Input. Wir schreiben, da sind wir gerade dabei, also selber Texte zu schreiben. Die anderen Agenturen schreiben Texte dazu, wo es halt einerseits so um unsere Erfahrungen geht, was wir so gemacht haben. Aber wir haben auch mit externen ExpertInnen schon gesprochen, die uns Wissen aus verschiedensten Gebieten geben. Also da geht es irgendwie um rechtliches Expertentum, Expertenwissen bezüglich Verträgen, worauf man da eigentlich achten sollte, bis hin zu Coachings bezüglich Rassismus, Inklusion, Achtsamkeit etc. Also wir wollen halt einerseits dann natürlich wir als Agenturen uns aufstellen, dass wir halt da schon viele Sachen machen, die sehr positiv sind, zeigen auch da bei anderen Agenturen eben auch, wie es anders geht, also wollen auch ein Vorbild sein für andere Agenturen, vielleicht sich da auch Inspiration zu holen oder da auch wirklich drauf zu achten. Wir wollen aber natürlich auch, dass eigentlich dann auch eben BewerberInnen auch schauen können. Also die müssen sich ja nicht bei unseren 19 Agenturen irgendwie bewerben, aber so grundsätzlich eben zu wissen, worauf muss ich denn eigentlich achten bei einem Vertrag? Was sollte denn da eigentlich drinstehen, dass der auch rechtens ist? Ne? Also so eine Sachen. Und dann wollen wir natürlich uns auch alle committen, dass wir sagen, wir sind Teil von diesem Netzwerk. Wir wollen streben auf jeden Fall danach. Wie uns sind diese Werte wichtig. Und wie dann jeder das sonst kommuniziert, das ist dann einerseits ja in Vorstellungsgesprächen. Also wenn ich Vorstellungsgespräche habe, dann frage ich ja auch nach den Werten der Bewerberin, was denen wichtig ist und welche Werte die sie bei uns gefunden haben, beispielsweise wichtig sind und so eine Sachen. Also da spricht man einfach drüber. Und ich glaube aber, wenn die Leute, die schauen sich ja viel an, die wissen ja auch so viel über uns, ne? Die lesen ja auch Kununu-Bewertungen und so weiter. Die wüssten ja auch, wenn da immer alle Leute schreiben, ey, Bezahlung ist unterirdisch und jemand schreibt sich auf die Fahne, ich habe eine faire Bezahlung, wissen die es auch. Aber genauso glaube ich, die Generation heute, die schaut halt genau auf sowas und die liest sowas auch und die fragt dann sowas auch nach. Also ich glaube, wenn man sich committet, dann macht man es auch richtig.
Abschließend vielleicht nochmal so ein Blick in die Zukunft. Was ist denn eure langfristige Vision einmal mit dem Projekt Fergency und einmal auch mit Mashup? Bei Fergency seid ihr gerade 19 Agenturen im Netzwerk, hast du, glaube ich, gesagt.
Genau.
Ihr werdet das Magazin launchen. Was wirst du da in 1, 2, 3, 4 Jahren sehen, wenn man soweit überhaupt gerade in der aktuellen Lage nach vorne blicken kann? Und was steht so bei euch jetzt mal auf Mashup bezogen an?
Ich kann immer gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Also ich lebe hier und jetzt. Also ich glaube, so in einem Jahr bei Fergency wäre es schon toll, wenn wir halt, genau, wenn unser Netzwerk weiter gewachsen wäre, also wenn sich noch mehr Agenturen dazu committed hätten oder wir eben auch, wie gesagt, andere Agenturen dazu inspirieren und unser Online-Magazin auch da einfach ja wegweisend ist in dieser Richtung. Und also sowas gibt es in der Art ja noch nicht. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein großes Ziel, dass man sagt, einfach Fergency kennt. Ja, und dass wir eben einfach einen positiven Impact für die ganze Agenturbranche damit geben können. Und ja, also dann ansonsten glaube ich, ist es, und das ist ja dann auch mit, ja, uns, den Agenturen, also ich glaube so generell in der Agenturwelt wäre es halt, ich fände es schön oder ich glaube, das wird auch so passieren, dass eben Themen wie, wir kennen es ja jetzt auch schon, Gendern, Diversity, Inklusion, Fairness, dass es immer wichtiger wird, also nicht in der Agenturbranche, sondern generell in der Arbeitswelt. Also dass wir werden da wahrscheinlich noch viele Diskussionen haben. Man sieht es ja manchmal, dass das jetzt, ne, weiß nicht, bei Gendern in Frankreich wird es plötzlich verboten oder andere Politiker regen sich darüber auf oder, na, aber dass es einfach so bestimmte Dinge immer mehr in den Fokus rücken und immer wichtiger werden. Es ist ja auch genauso Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ne? Das ist ja wie früher, ich weiß nicht, wie ich früher in Agenturen behandelt wurde. Ich habe da jetzt keine Schäden davon getragen, aber im Nachhinein denke ich mir halt so krass, dass man das mit sich hat machen lassen, wie man behandelt wurde. Und das würde heutzutage nicht mehr, Gott sei Dank, möglich sein, ne? Weil man einfach so daraus viel gelernt hat und gelernt hat, man kann, das ist nicht richtig und man kann sich dagegen wehren. Und ich glaube, dass so eine Themen halt immer wichtiger werden in der ganzen Arbeitswelt, nicht nur in Agenturen. Und das finde ich ja sehr schön. Und ich glaube auch, dass generell bedingt ja auch durch Corona, das ist, glaube ich, das einzige Positive, dass halt so, dass eben so, ja, vielseitige Arbeitszeitmodelle normaler werden, dass es halt nicht mehr irgendwie komisch ist, dass man irgendwie von zu Hause aus arbeiten möchte oder von einem anderen Ort der Welt. Also, ne, so eine Sachen, das wird sich auf jeden Fall in der ganzen Arbeitswelt ändern, aber auch eben in Agenturen, dass es dann nicht mehr die Pflicht ist, da irgendwie vor Ort zu sein. Genau, und ja, für Mashup, ich finde es, wie gesagt, ich finde auch immer so, das ist schwierig, immer so in die Glaskugel zu schauen. Für dieses Jahr, wie gesagt, haben wir erstmal gesagt, KPI ist Gesundheit. Wir wollen erstmal schauen, dass alles irgendwie unseren Mitarbeitern es gut geht, dass es uns als Agentur gut geht. Und dann schauen wir weiter, wo es geht. Ich glaube, Storytelling wird immer wichtig sein. Das ist ja immer die große Frage, weil viele Leute sagen, ja, es ist jetzt ein Buzzword und da gibt es irgendwann nicht mehr. Geschichten wurden schon immer erzählt und nur die Art und Weise wird sich ändern, weil natürlich auch die jüngeren Generationen anders konsumieren, ganz anders irgendwie Geschichten aufnehmen. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch Kanäle geben, die wieder irgendwie gehypt werden. Man sieht es ja bei Clubhouse, dann ging es jetzt hoch, jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Aber es wird wieder andere, noch coolere Sachen geben, andere Sachen geben, wie wir Geschichten kommunizieren und wie wir als Unternehmen auch kommunizieren müssen. Also ich glaube, den Leuten ist ja auch wichtig, also sind ja den jüngeren Generationen oder überhaupt uns sind ja auch Sachen wichtig, wie Nachhaltigkeit beispielsweise, so, die auch was sie auch finden, dass die Unternehmen so sein sollten. Insofern müssen Unternehmen da auch umdenken und mehr ihre Werte kommunizieren, damit sie halt auch von den Konsumentinnen angenommen werden. Und genauso wie es bei Agenturen ja auch so ist, dass eben da auch so Werte wichtig sind, die früher nicht wichtig waren. Und insofern sollte man es natürlich von innen heraus auch fühlen und machen wollen und nicht nur wieder, weil man es jetzt so machen soll, das ist ja der große Fehler, sondern auch dann einfach konsistent, nachhaltig auch danach leben und streben.
Ja, ich glaube aber auch, so wenn, wie du das jetzt hier alles prognostiziert hast, Werte und auch noch in Verbindung mit Geschichten sind auf alle Fälle ein zukunftsträchtiges Modell und ein immer gültiges, immer erfolgreiches Modell, glaube ich. Und insofern war das jetzt ein ganz guter Schluss, den wir da ziehen können. Und vielleicht schneidet es uns nachher jemand raus, aber das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Also ich wäre ganz gespannt und unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch, wenn das Online-Magazin gelauncht wird und ich würde es sehr gerne haben.
Sehr gerne. Und genau, ja. Bis dahin nochmal ganz wichtig, also falls auch jetzt, wenn Agenturen da auch Interesse haben, irgendwie Teil unseres Netzwerks zu werden, da mitzuarbeiten, überhaupt einfach Informationen zu bekommen, solange bis es gelauncht wird, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben. Ihr werdet es ja später nochmal verlinken, ne? Aber ich sag's nochmal, an fairgency@mashup-communications.de oder auch gerne unserer LinkedIn-Gruppe beitreten. Und die heißt auch genauso Fairgency, Initiative für faires Agenturmanagement. Also da begrüßen wir uns auch gerne und halten euch gerne auf dem Laufenden. Wir geben euch auch gerne Arbeit mit, wenn ihr da aktiv dabei sein wollt.
Okay, super. Dann genau, wir verlinken es nochmal in der Podcast-Beschreibung, findet ihr dann online auf unserem Blog. Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für das spannende Gespräch, für die Einblicke, Nora. Und mal gucken, was die Zukunft für euch und Fairgency bereithält.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch von mir.